Moin aus Hannover. Wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Phrasensport gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Sei dabei und hör rein, wenn wir über alles auf und neben dem Platz philosophieren.
Da sind wir wieder.
Welcome back.
So.
Uns gibt's noch, Philipp.
Ja.
Uns gibt's noch. Aber eigentlich knapp nicht mehr.
Haben wir uns beruhigt oder ist immer noch?
Ne, wir hatten ja genug Zeit, uns zu beruhigen. Ja. Also, ich habe es mittlerweile verkraftet. Ja, ja, ja. Und hast du auch verkraftet, was bei deinem Verein so passiert ist? Ist ja auch viel passiert. Also, es gab Anlass zur Freude und Anlass zur bewegten Trauer.
Ja, also da müssen wir auf jeden Fall nochmal eine Sonderfolge machen über den internationalen Fußball.
Ja, das stimmt.
Das sagen wir zu.
Wie die Saison 25-26 international so ausgegangen ist, ne?
Genau, also das schreiben wir uns mal auf den Zettel. Mhm. Wofür wir euch oder wozu wir euch jetzt einladen wollen, ist natürlich die traditionelle und obligatorische Sonderfolge für den Rückblick der ersten und zweiten Bundesliga.
Genau, wir gucken mal wieder zurück, so wie wir Anfang der Saison vorausgeschaut haben.
Ja.
Wollen wir jetzt mal zurückblicken. Und wir fangen mal im Unterhaus an, wie ihr das gewohnt seid. Von Leistungsniveau steigend habe ich im Filter ausgewählt. Wir fangen von unten an.
Okay, also ja. aufsteigende Form.
Ja, genau, aufsteigende Form, aufsteigender Ast. Bei manchen schon, bei manchen nicht.
Ja, da fällt mir nämlich auch bei aufsteigender Form gleich ein Wortwitz ein, Kai.
Ja,
und,
ja.
Und weißt du,
ich mach mich gefasst.
Weißt du, welches Team in den letzten drei Saisonspielen keinen aufsteigenden
Trend hatte? Keine aufsteigende Form hatte, ja. Gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben, finde ich. Philipp,
so, und
lass uns über die Dinge reden, die in der zweiten Fußball-Bundesliga passiert sind.
Ja, ich würde auch genau da gerne anschließen und auch ehrlich gesagt noch ein bisschen rumweinen wollen.
Ja, ist okay.
Einfach deshalb, weil ich kam aus dem Urlaub zurück an dem Sonntag. Ja, und dann wollte ich schön in der Innenstadt Listerplatz noch was zu essen holen meiner Freundin.
Ja, verständlich. Also,
und dann kommst du da halt an diesem kleinen Biergarten da vorbei.
Mhm.
Na, dann lief natürlich das Spiel noch, ne, letzten 20 Minuten.
Ja.
Und dann bleibst du da natürlich stehen und dann lunzt du da so über den Zaun rüber.
Ja.
Ne, und dann füllten sich auch dann schon sozusagen die Zaungäste. Ne, und dann, ja, dann stand es 2-2 und dann guckst du dann langsam auf die Uhr und dann fällt dann halt dieses 3-2, ne? Und du merkst einfach, wie geil diese Stimmung ist.
Ja.
Einfach so,
jetzt vorweg geht, ja.
Denkst so, fuck, Bruder, ja, wir schaffen es.
Ja, ja, ja. Und ich weiß auch, um genau diese Situation so einzusortieren, ich saß im Zug auf dem Rückweg aus Ostfriesland nach Hannover. Ich saß im Zug und die Verbindung war schlecht. Ich hatte im Ticker bei Kicker quasi das Spiel offen.
Richtig
und ich sehe nur 3-2 und denke, jawohl, jetzt, wir haben es fast.
Ja.
Ne? Jetzt nicht noch und nicht noch, ja.
Ja.
Ja. Ja, 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 ja.
Und ja, dann war Abpfiff.
Mhm.
Ja, und dann standen wir da alle am Zaun und
ratlos ein bisschen, ne?
Guckten in unsere gegenseitigen leeren Gesichter und dann, ja, dann gehst du halt einfach mit eingeklemmtem Schwanz einfach nach Hause und denkst dir so, ja, scheiße.
Boah, Bruder. Vor allen Dingen stell dir diese Situation, stelle ich mir gerade so schön bildlich vor, wie alle dann einfach so richtig resigniert in Hannover hier resigniert einfach nach Hause gehen, nicht wütend sind, ne?
Nee.
Die sind nicht wütend.
Nee, es war einfach
die sind einfach
Stille.
Enttäuscht und leer.
Ja.
Nach so einer Saison einfach leer. Und dann musst du dir ja auch mal geben, so wie dann noch Verantwortliche, der Trainer ja auch selber nach dem Abpfiff sagt, naja, so Stimmung rumreißen, jetzt bringt gar nichts. Jetzt ist halt beschissen, so, da muss man jetzt durch. Aber wie auch die Tage danach einfach, also bis jetzt bei mir so ein bisschen ja, Unglaube herrscht, wie das passieren konnte, wie man so gute Karten in den letzten Momenten noch aus, also wirklich in den letzten Momenten, ne?
Ja.
In den letzten zwei Minuten des Spiels außer Hand gibt.
Ich kann dir ganz genau sagen, wie das passiert ist.
Ja.
Ne, also ich habe ja hier die Notizen vor mir liegen und eines sticht heraus, die ersten drei Teams, die jetzt auch allesamt aufgestiegen sind, haben alle ihr letztes Spiel gewonnen.
Ja.
Und haben somit aus eigener Kraft den Aufstieg klar gemacht.
Ja.
Na, und wenn ich dann bei unseren Roten gucke, die letzten drei Spiele, alle unentschieden.
Alle unentschieden. Ja. Alle nicht den Mut gehabt, im Zweifel noch die letzten Meter zu gehen, das Unentschieden zu einem Sieg zu machen. Ne?
Und jedes Mal vorne gelegen.
Mhm. Ja, immer
jedes geführt. Mal vorne gelegen und es dann nicht sozusagen übers Ziel bringen, will ich ja gar nicht, aber dass man vielleicht dann einfach auch so selbstbewusst ist und sagt, komm, wir steigen jetzt auf, wir machen das jetzt und hier machen wir das klar mit einem Sieg. Und dass du es dann trotzdem aus der Hand kippst, das ist schon bitter, ne? Und ich meine, drei Unentschieden, das sind 6 Punkte. Ne, jetzt können wir ja mal den Rechenschieber mal anstoßen. Hätten wir 6 Punkte geholt, ne? 66 Punkte hätten wir gehabt, dann wären wir Zweiter, wären wir sicher aufgestiegen.
Ja, gut, und jetzt kann man nach hinten gucken. Philipp, das wollen wir in dieser Folge ja explizit tun.
Genau.
In Sachen Hannover 96 nach hinten gucken ist dann halt total schmerzlich. Man muss jetzt, du hast es ja gerade schon gesagt, die Konkurrenz auch mal betrachten. Schalke, Glückwunsch zum Aufstieg, ja. Und vor allen Dingen freue ich mich aufs Derby im nächsten Jahr.
Total.
Zwischen Dortmund und Schalke.
Das ein wird Derby, auch was für uns wieder.
Ein Derby, wo wir auch noch eine Rechnung mit offen haben. Aber bei Schalke siehst du es eben auch. Schalke macht den Aufstieg, glaube ich, zwei Spieltage vor Saisonschluss quasi.
Ich glaube 3 fix, weil sie, ne, haben ja zwischenzeitlich nur ein Spiel verloren. Ja. Aber auf jeden Fall.
Haben das Spiel gewonnen. Heißt es, genau. Das danach haben sie verloren, weil sie dann, das waren die Erklärungen von Edin Dzeko, vielleicht noch zu viel Alkohol in den Beinen hatten.
Ja, genau.
Weil sie dann eben feiern waren. Ja. Deswegen, Kenan Karaman schießt das Tor, auch ein ehemaliger 96er, der die Schalker dann in die erste Liga schießt. Ist ja auch ein großer Moment für ihn gewesen, so, der auch schon lange jetzt bei Schalke spielt. Und jetzt Schalke sich eben dann auch gebührend verabschiedet aus der zweiten Liga wieder. Elversberg jetzt auch in der ersten Liga, letztes Jahr knapp vorbei.
Ja.
Die ist ja sicher dabei. Und der SC Paderborn, die in der Relegation gegen die Wolfsburger gekämpft haben, sind erfolgreich gewesen. Also alle drei Mannschaften aus der zweiten Liga steigen in die erste auf.
Ja.
Ja, weiß ich, also abgesehen davon, dass ich nicht wüsste, ob Hannover 96 die Relegationsspiele gewonnen hätte.
Das weiß ich nicht. Das ist glücklicherweise, können wir hier so sitzen und da rumphilosophieren. Im Niedersachsen-Derby gegen Wolfsburg.
Ja.
Ich sag mal so, wenn es Paderborn schafft, warum hätten wir es nicht auch schaffen sollen?
So ist es, ja. Vor allen Dingen, weil das Feld halt eben auch so unfassbar eng war vorne. Ne? Also der Einzige, der sich absetzt mit 70 Punkten, ist Schalke. Aber auch 70 Punkte sind nicht viel, wenn ich jetzt an die Liga denke. Und dann halt Elversberg, Paderborn mit 62 und dann der unglückliche Dritte im Bunde quasi, Hannover 96 mit 60 Punkten.
Ja.
Du hast die Gründe genannt, wenn die letzten 5 Spiele 4 davon unentschieden sind und du in Summe 8 Punkte mitnimmst aus 5 Spielen, ist das für einen Aufstiegsaspiranten, die eben dann gegen Gegner spielen wie Elversberg, die aus den letzten 5 Spielen eben 10 Punkte holen, zu wenig. Sind sogar übrigens nur 7 Punkte gewesen. Ne? Gut, ich würde, Philipp, weil es mir so weh tut, vielleicht dann zu den Vereinen kommen, die wir, wenn wir jetzt die Tabelle hier mal so durchspinnen, die wir woanders gesehen hätten, beziehungsweise wo wir Anfang der Saison mit breiter Brust behauptet haben, sie würden vielleicht weit oben mitspielen.
Ja.
Wenn wir kontinuierlich durchgehen, Darmstadt hatte ich da irgendwo Anfang der Saison auch gesehen, wenn nicht sogar eher höher. Kaiserslautern ähnlich, ohne Ragnar Ake diesmal, trotzdem noch mit dem 6. Platz gut bedient. Hertha ist eine Enttäuschung, ist eine ehrliche Enttäuschung mit den Spielern, die sie haben, mit einem Kenneth Eichhorn, mit einem Fabian Reese. Und einem Stefan Leitl, der ja nun auch schon ein bisschen ist jetzt. Also ich glaube, der ist jetzt auch schon 2 Jahre da im Winter, wenn er jetzt 26 Winter kommt. Ja, also 1,5 Jahre ist er dabei.
Total.
Und die holen nur 51 Punkte, was okay ist, aber eben auch nur für Mittelfeld reicht. Und ich glaube, den wertvollsten Kader haben die Schalker. Deswegen, da ist jetzt die gute Frage, ob die alte Dame an Leitl auch festhält und vor allen Dingen, welche Transfers da getätigt werden jetzt im Sommer, weil ich mir gut vorstellen kann, dass Rehse, Eichhorn und die anderen Kollegen nicht mehr allzu lange dort bei dem Verein sein werden.
Ja, genau, also das nur am Rande. Eichhorn ist ja
ist schon überall, transferiert?
Nein, ist noch nicht transferiert, aber ist ja auch im Ausland, besonders im englischen Ausland, da auf allen Wunschzetteln.
Das
was,
ist
was schon irre ist, dass da Summen aufgerufen werden für einen deutschen
Zweitligaspieler. Absurd, ne? Absurd.
Das ist komplett absurd. Das nur am Rande. Auf Hertha folgt dann der erste FC Nürnberg.
Die Spielverderber in dem Sinne.
Ja, die habe ich ja auf Platz 3 oder 4 sozusagen gesehen am Anfang der Saison.
Ja.
Habe mich da total vertan, weil die ja auch mit Aufwärtstrend letztes Jahr sozusagen geendet sind.
Miroslav Klose in den letzten 5 Spielen eben mehr Punkte geholt hat als Hannover 96.
Genau,
als
auch, Dritter, auch dieses ne? Jahr wieder, auch dieses Jahr wieder mit einem Aufwärtstrend sozusagen hinten raus.
Ja.
Hat nicht gereicht für mehr, Platz 8. Dahinter Bochum.
Enttäuschung, ne? Also Bochum hatten wir unter den ersten 4, 5 gesehen, als Abstiegsmannschaft mit dem Turnaround im letzten Jahr abgestiegen. Ist schon eher eine Enttäuschung in der zweiten Fußball-Bundesliga. Hätte man sich mehr erwartet, glaube ich.
Genau, darauf dann KSC, glaube ich, ist in Ordnung, ne? Platz 10.
Geht klar, ist jetzt keine Überraschung, Mittelfeldmannschaft. In dem Fall Dynamo Dresden ist tatsächlich positiv auf 11.
Die habe ich gesehen als Abstiegskandidat.
Richtig, genau, da hätte ich auch eher drauf getippt, dass die Dresdner eher um den Abstieg spielen als ums Mittelfeld. Auf Platz 11 definitiv eher ein Mittelfeldplatz. Wobei, und da sind wir ja auch wieder bei dem gleichen Thema, das, was oben passiert, passiert unten ab Platz 17 bis Platz 13, 14, 12. Vielleicht nicht mehr so ganz, aber auch ein enorm enges Rennen um den Abstieg, wenn man jetzt so die letzten Punkte sich anschaut. Holstein Kiel seit Jahren irgendwie ein bisschen unter den Erwartungen, baut eher ab, als dass es aufbaut, hat eher einen Negativtrend.
Genau, hatten ja in der Bundesliga schon den Negativtrend, den sie nicht stoppen konnten, sind dann runtergegangen. Ja. Jetzt mit einem weiteren Negativtrend. Aber ich glaube, passt trotzdem, haben viele Spieler verloren. Jetzt im letzten Sommer. Und dass sie jetzt drin bleiben, glaube ich, ist für sie ganz gut, dass sie jetzt irgendwie einen Neuaufbau starten können. Würde ich auch sagen, passt. Dahinter dann Arminia, Platz 13, ist schon sozusagen die Danger Zone.
Ja.
Nur 2 Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.
Aber auch verständlich aufgestiegen im Vorjahr aus der dritten Liga. Insofern auch kein Selbstläufer. Die ehemalige Mannschaft von Christian Titz auf Platz 14 überrascht mich nicht. Haben wir, glaube ich, auch ähnlich getippt.
Passt.
War im letzten Jahr schon, oder war dann erwartbar, dass die Mannschaft ohne Trainer, ohne das Spielkonzept eher den absteigenden Ast hat. Die BTSV, da wo sie hingehört, eher im unteren Tabellen.
Genau.
Viertel schafft den Klassenerhalt.
Ja.
Punktgleich. Mit 2 anderen Mannschaften.
Ja, und zwar, jetzt muss ich nochmal dazwischen gehen, nur ein Tor besser als Greuther Fürth.
Ja.
Ne? Also da muss man sagen, Torverhältnis lohnt sich immer. Ne?
Das
also
ist so.
Deswegen immer,
eine Bude zu wenig bekommen von 96.
So. Genau, dann dahinter Platz 16, Relegation, Greuther Fürth.
Die sie schaffen, ne? Die gewinnen gegen Rot-Weiß Essen.
Genau, ist kein Geheimnis, liegt schon zurück, schaffens. Herzlichen Glückwunsch zum Verbleib. Und dann wiederum mit auch nur dann einem Tor schlechter. Ne?
Ja.
Also der letzte Spieltag natürlich maximal tragisch für die Fortuna aus Düsseldorf. Die direkt runtergehen in die dritte Liga.
Die direkt in die dritte Liga gehen. Also auch ein Verein, der jetzt nicht ganz ganz klein ist. Ne? Die Fortuna Düsseldorf, eigentlich auch ein großer Verein, auch mal Erstliga mitgespielt. Da ist ja, also da geht eben auch nicht nur ein Verein, sondern auch ein großer Club in die dritte Liga.
Ja.
Ich glaube auch nicht, dass sie da so lange dass sie da so lange bleiben. Gut, andersrum für 96 möglicherweise. Denn Florian Kastenmeier, der Torwart der Fortuna und Kapitän, der sucht einen Job. Und Hannover 96, zufälligerweise, hat da keinen Torwart.
Ja, wir suchen ja einen Torwart.
Der ist ja zurückgegangen nach Hoffenheim. Insofern gibt es da auf jeden Fall Gespräche. Bremen sucht auch einen Torhüter nach Mio Backhaus.
Nee, die haben sie jetzt gekauft.
Haben mittlerweile einen. Ne?
Ja,
aber
das ist den dritten Keeper von Arsenal.
Guck mal.
Karl Hein, den
Karl-Hein.
Haben wir.
Hein ist, blöd. Ist ein geiler Name, by the way.
Ja, finde ich großartig. Estnischer Nationalspieler. Geht jetzt zu den Bremern. Genau, und die Liga.
War schon geliehen, ne?
Ja, den hatten wir schon mehrfach ausgeliehen. Die zweite Liga komplettiert dann Preußen Münster auf dem letzten Platz.
Die waren schon abgestiegen, als sie gegen den SC Paderborn spielten im letzten Spieltag, meine genau. ich. Ne?
Ja.
Oder gegen die Elversberger im letzten Spiel gespielt haben, pardon, da 3-0 verloren haben.
Genau, also auch mit 7 Punkten Rückstand
ja.
Auf das rettende Ufer. Dann also weit abgeschlagen unter den Möglichkeiten. Und
ja.
ich glaube, wir hatten auch gesagt, dass Preußen Münster ein heißer Kandidat für den Abstieg ist. Einfach der Kader
ja.
gibt halt einfach nicht mehr her. Und von dahin trotzdem cool, dass sie dabei waren. Dritte Liga gibt dann wieder die Möglichkeit,
ja.
Neustart wieder hoch
genau.
oder eben sich festsetzen.
Glaube ich, das auch dann passig für die Mannschaft, ne,
genau.
die Qualität. Aufsteigen tun, um das zu komplettieren, in der nächsten Saison. Cottbus, Energie Cottbus, eine Ostmannschaft, was ich
ja.
gut finde.
Sehr gut.
Dass sie damit aufrücken und der VfL Osnabrück.
Schön. Das heißt, die zweite Liga verkommt so ein bisschen zur Niedersachsenliga, ne?
So, das Gefühl habe ich auch ein bisschen. Ich bin
ja.
froh, dass Bremen nicht noch mit
ja.
runterkommt.
Ja.
Aber Wolfsburg ist jetzt dabei nächste Saison. Und ohne jetzt schon so richtig vorzugreifen in die erste Liga, also da hast du wohl recht, so ein bisschen niedersächsisches Flair hat das Ganze. Die Wegstrecken werden auf jeden Fall immer kürzer. Was ja auch nicht so schlecht sein muss. Philipp,
ja.
wenn du jetzt in der zweiten Liga draufschaust und
ja.
sagst, naja, so ein paar Statistiken, auch so Spielerstatistiken,
mhm.
sind ja dann ganz interessant. Also gerade so, was vielleicht den Spieler angeht mit den meisten Toren, der ja nicht ohne Grund dann vielleicht zum Schluss auch die Fürther noch die Kleeblätter vor dem Abstieg
ja,
rettet. Wer war denn da so, also können Statistik, können wir mal aufloaden, neue Futkoi, Futkoi,
ja.
es tut mir fürchterlich leid.
Frag mich bitte nicht.
Ja,
ich bin froh, dass du es probiert hast.
Genau, mit seinen 19 Toren ist dann entsprechend der Spieler, der am häufigsten geknipst hat.
Mhm.
Keiner unter den Top 10, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nur 8, unter den Top 10 von 96 irgendwo bei. Hat auch vielleicht einen Grund, warum wir dann im Team immer wieder treffen mussten. Auch ein Kellmann mit einigen Toren, aber
mhm.
eben nicht in dieser Liste dabei. Also nicht mehr als 13 Tore geschossen. Isaac Littberg, ein Name, der jetzt auch schon durch die Presse ging, weil,
mhm.
weil er weggeht. Spielt in der nächsten Saison für die Fohlen bei Gladbach. Da hat Don Rollo geregelt.
Ja.
Und Isaac Littberg schon ja, quasi eingekauft. Und natürlich wird um diese Spieler jetzt ein großer Wirbel entstehen. Ne? Die Knipser in der zweiten Liga. Das könnte interessant werden. Interessant finde ich,
ja.
Philipp, um
ja.
Da vielleicht deine Meinung nochmal zuzuhören. Du hast auf Platz 3 Mateusz Zukowski
ja.
mit 17 Toren, hast auf Platz 1 der Vorbereiter Barış Atik, den ich bei 96 auch gerne sehen würde.
Mhm.
Der ist uns häufiger schon aufgefallen, ich glaube auch in den letzten Jahren, als es gegen die Magdeburger ging, war Barış Atik immer ja, einer, wo ich gesagt hätte, der ist einer, der auch Fußball spielen kann. Das sind diejenigen, die am meisten Tore schießen. Nicht die meisten Tore schießen, aber mit am meisten Tore schießen. Und die meisten Vorlagen liefern mit 8 Vorlagen.
Mhm.
Und dann wirst du als Mannschaft 14.
Genau.
Was sind deine Gedanken dazu, Philipp?
Ja, zweierlei. Erstmal, um dir zu antworten. Hilft natürlich gegen den Abstieg, wenn du Leute aus die Tore schießen, ne?
Ja, wir haben immer über Firepower geredet.
So, genau,
ne?
Und da komme ich, mhm. komm ich nämlich jetzt zu.
Ja.
Ich sag mal, also du hast ja gesagt, der beste Vorbereiter mit 8 kommt von Magdeburg und der beste, drittbeste Torjäger kommt auch aus Magdeburg mit 17 Toren. So, ich sag mal, das sind noch die Relikte vom Titz-Fußball, ne?
Ja.
Also die, das, was sozusagen da übrig geblieben ist, die sind eingespielt. Nicht ohne Grund dominieren sie da oben die vorderen Ränge. Und das hilft natürlich. Ne, das ist klar, das System bricht weg, du hast einen leichten Kaderumbruch. Ne, aber wenn du da 2 Leute drin hast, die sich noch kennen, dann hilft das sicherlich. So, und mein zweiter Gedanke ist, was mir halt fehlt in dieser Statistik, Und das sind Spieler von den Top-Teams.
Mhm.
Ja. Na, und wir haben ja im letzten Saisonrückblick darüber gesprochen, als Köln und der HSV aufgestiegen sind. Ne, mit unfassbarer Offensivpower. Ne? Also bei den HSVern hatten wir irgendwie, glaube ich, drei.
Königsdörfer und Selke und wie sie alle hießen.
Genau, die ja unfassbar viele, viele Butzen gemacht haben und sozusagen ihr Team, ich will nicht sagen auf eigene Faust, aber schon dann ihre Teams zum Aufstieg geballert haben.
Ja.
So, und diese Saison ist, ich will nicht sagen das Gegenteil, aber ist es überhaupt nicht so. Also du hast keine dominante Mannschaft, die sozusagen alles weggeballert hat. Ne? Klar, die Schalker waren überlegen. Aber
selbst die nicht. Da ist der Erste in der Reihe Kenan Karaman, der Spielmacher.
So, genau. Also da sticht jetzt auch keiner durch Eigenleistung oder durch besondere Leistung hervor.
Ja, ja.
Das finde ich total interessant. Frag mich bitte nicht, woran das liegen mag. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich liegt es schlichtweg einfach an der Ausgeglichenheit der zweiten Liga, dass eben alle ungefähr mehr oder weniger auf dem gleichen Leistungsniveau sind. Auf jeden Fall, das ist mir direkt aufgefallen, das fand ich total interessant.
Ja,
das stimmt. Und das spricht natürlich, weiß ich nicht, gegen Top-Teams oder sozusagen im Grunde ist es ja sozusagen die Aussage, dass es Top-Teams oder dominante Spieler nicht gibt in der zweiten Liga. Ne? Jetzt können wir dass sagen,
es nicht den Spieler gibt, der so alles zerschießt. Ne?
Genau, das jetzt können wir natürlich sagen, das ist schlecht für die zweite Liga, aber andererseits ist es natürlich gut für die zweite Liga. Das heißt, im Prinzip lohnt sich jedes Spiel.
Ja.
Ne? Also es ist jetzt nicht so, du musst zwei Spieler sehen und guckst immer nur das eine Spiel, sondern du kannst dir einfach jedes Spiel in der zweiten Liga angucken und es ist irgendwie immer ein guter Spieler dabei. Ne? Also das fand ich super. Und das bringt mich jetzt auch gleich zur nächsten Kategorie, und zwar der MVP-Kategorie.
Ja, wobei also, nicht zwingend die Tore oder die Vorlagen zählen, sondern das Gefühl auch ein bisschen, wer genau da tatsächlich der wichtigste, most valuable Player ist.
So, ja. Und da habe ich, da bin ich ja so frei meinem Herzen gefolgt.
Ja.
Und ich habe zwei Angebote für dich.
Oh ja, ich bin gespannt.
Geht mal an. Ein Spieler. Und einmal cheaten. Der Spieler, sag ich dir ganz ehrlich, ist für mich Edin Dzeko.
Ja.
Nicht, weil er 20 Tore gemacht hat, weil die hat er nicht gemacht.
Nee, das stimmt.
Sondern einfach so, weil geile Geschichte.
Ja,
geile Geschichte, kommt im Winter zu Schalke, weiß ich, schießt ein paar Tore, nichts Weltbewegendes. Ist einfach eine geile Geschichte für die Herzen. Nochmal so ein bisschen Champions-League-Flair in der zweiten Liga und so ein bisschen die Ausstrahlung, die Aura, fand ich total geil. Und Kai, jetzt meine...
Das stimmt, Edin Dzeko, ja.
Meine
zum Winter gekommen.
Meine Schummelei.
Ja.
Das Management von Elversberg.
Jo.
Weil dieser Club hat
absolut
kein Business in der ersten Liga zu spielen.
Nee.
Und trotzdem waren sie jetzt zweimal oben drin und haben es beim zweiten Mal sogar, sogar direkt geschafft. Und deswegen ist mein MVP sozusagen das komplette Backoffice bei Elversberg, weil sie es einfach geschafft haben, eine Mannschaft aufs Parkett zu bringen, die zwei Jahre hintereinander einfach so komplett abreißt.
Und man muss ja bedenken, mit Trainer geklaut. Also im Winter, oder nicht im Winter, sondern letzten Jahres ist der Steffens zu Bremen gegangen.
Ja.
Da gescheitert, ein Stück weit gescheitert, würde ich sagen.
Ja.
Auf jeden Fall da raus und du schaffst es trotzdem wieder, auch aufgrund der stabilen Spielerbasis. Du verlierst einen Fisnik Aslani wieder zurück
nach
Hoffenheim, den Goalgetter, holst dir aber im Zweifel einfach den nächsten Goalgetter rein.
Den du wieder verlierst im Winter?
Den du wieder verlierst, Benze bei Ihnen, sondern hat er auch einen ähnlichen Namen.
Ja. Gucken wir gleich mal.
Ja,
aber
genau.
Ist, glaube ich, zu Frankfurt gegangen, ne?
Ja, ist zu Frankfurt gegangen für Burkhardt als Ersatz.
So, ne? Und, und dass sie es trotzdem schaffen, da dran zu bleiben, deswegen das Backoffice von Elversberg, mein sozusagen objektiver MVP und mein MVP der Herzen, Edin Dzeko.
Das verstehe ich. Ebnu Talib.
Ja.
Younes Ebnu Talib bei Eintracht Frankfurt jetzt beheimatet. Klingt ganz logisch eigentlich.
Na, jetzt brauche ich noch von dir
ein MVP.
Puh.
Ich sag dir ehrlich, mir fällt das so schwer, ne? Mir fällt das so schwer. Also, wenn ich jetzt nur aufgrund von Torjägerqualitäten überlegen müsste, Schalke. Also wie gesagt, bei Edin Dzeko finde ich die Geschichte auch geil. Ich glaube, ist es Kenan Karaman für mich am Ende der Saison, weil er tatsächlich als Captain der Mannschaft, die ja auch nicht immer die durchgehend die ganze Saison so sicher da auf Kurs war, weil auch zwischenzeitlich ja 96, Paderborn, auch Elversberg mal Erster war. Also es war nicht immer sicher, dass Schalke das schafft. Dann auch so die Charaktergröße beweist mit seinen 31 Jahren und dann eben die Mannschaft so vorweg zum Aufstieg führt. Ich glaube, das verdient insofern Respekt, dass das schon auch viel Wert hat einfach. Ich glaube aber auch natürlich, dass ein Edin Dzeko viel Wert, wenn wir über Valuable reden, wertvoll, auch einen enormen Wert für diese Mannschaft hat er auch so moralisch. Ich glaube, das ist jemand, der moralisch enorm wichtig ist, so ein bisschen vielleicht nicht mehr der Schnellste, vielleicht nicht mehr der Zielsicherste, aber definitiv einer der charakterlich Größten dort in der Mannschaft.
Ja, und dann auch für die Kabine, ne, die Präsenz in der Kabine und dann auch einfach, dass sich dann auch junge Spieler an ihm orientieren können und so. Das war glaube ich, nicht vielleicht nicht ausschlaggebend, aber trotzdem einfach auch ein wichtiger Baustein.
Ich glaube aber auch, und dann müssen wir uns auch mal, also sollten wir nicht so weit gucken, können wir auch in die eigenen Regionen schauen. Also bei 96 gab es, glaube ich, auch einige Überraschungen an Spielern, wo wir jetzt im Nachgang sagen würden, das war auf jeden Fall, wenn wir jetzt sagen, das ist so die Erdeckung der Saison, vielleicht nicht der Most Valuable Player, weil das wäre, dass ich auch über die Saison hinaus diese Leistung durchgehend gezeigt habe. Beispielsweise als Entdeckung Kellmann definitiv, der am Anfang der Saison keinen Mensch kannte. Und der jetzt mal bei einem Länderspiel gegen Finnland den Marktwert von der finnischen Nationalmannschaft ein Zehntel davon alleine ausmacht. In Summe, also mit seinen 3-4 Millionen ist das schon nicht schlecht, wo der herkam und wo der jetzt ist. Also definitiv auch ein begehrter Spieler mittlerweile, würde ich so sagen. Du hast aber auch mit einem Enzo Leopold, ein Spieler jetzt, den du abgibst, was auch okay ist.
Ja.
So, also, dass der nochmal erste Liga spielen will in seinem Alter, da auch hinkommen will.
Wobei, da muss ich kurz reingehen. Also, die Art und Weise finde ich halt, ich war sauer, als ich es gelesen habe.
Ja, das verstehe
dass
ich.
Dass er geht, alles cool. So, ne? Er ist ein guter Spieler und er hat sicherlich Erstliganiveau. Aber du bist Kapitän von Hannover 96. So. Du vergeigst, also die Mannschaft vergeigt auf diese erbärmliche Art und Weise den Aufstieg. Ja. Und dann gehst du eine Woche später zu Gladbach.
Ja.
Also ich habe kein Problem mit dem Wechsel.
Ja, aber
vielleicht. Aber dann bitte mach es doch nach der WM.
Ja.
Oder von mir aus während der WM.
Das macht keinen Unterschied.
Oder beziehungsweise das Geschäftsjahr geht ja am 1. Juli geht ja das neue Geschäftsjahr los im internationalen Fußball. Dann geh bitte zum 1. Juli. Aber doch bitte nicht eine Woche.
Ja, das stimmt.
Du bist der Kapitän.
Timingmäßig ist das
so, ne? Also das finde ich, also das fand ich recht, überhaupt nicht in Ordnung, die Art und Weise. Aber fußballerisch hast du natürlich recht.
Ja, nee, also genau, da gebe ich dir recht. Okay, das ist ein fairer Einwurf. Also ist auf jeden Fall einer, der auch in der Saison nochmal gewachsen ist. Aber MVP weiterhin für mich, Kenan Karaman. Als Kapitän der Schalker.
Ist ein guter Call.
Auch jahrelang Kapitän dort. Also nicht erst seit dieser Saison, sondern schon darüber hinaus auch alle Höhen und Tiefen mitgemacht. Des Nichtaufstiegs der schlechtesten Saison von Schalke seit 100 Jahren. Also auch dabei gewesen. Ne? Und das gehört ja auch dazu, dass man dann durchzieht. Insofern MVP, Kenan Karaman, würde ich sagen, fair.
Genau, dann habe ich hier noch eine Enttäuschung und eine Überraschung auf dem Zettel.
Ja.
Ich glaube, das ist selbsterklärend, oder? Also Enttäuschung ist mit Sicherheit Fortuna Düsseldorf.
Das definitiv, ne?
Alles andere haben wir ja gecallt, passt plus minus, ist alles in Ordnung. Und die größte Überraschung für mich ist auf jeden Fall Elversberg, weil da bin ich halt beim MVP, beim Management wieder, dass du schaffst, das ist so mit dieser Infrastruktur als Verein und diesem kleinen Stadion und also eigentlich hast du gar kein Business in der ersten Liga. Ja. Eigentlich hast du in der zweiten Liga eigentlich auch kein Business. So, und dass du dann zweimal in Folge da oben so dran bist, auch mit diesen Widrigkeiten, wie du gerade beschrieben hast. Also meine Überraschung ist Elversberg in jeder Hinsicht.
Ja, Elversberg in der Überraschung, also Enttäuschung bin ich voll bei dir. Fortuna Düsseldorf verdient als einzige Mannschaft diesen Enttäuschungspunkt. Wenn ich jetzt noch eine zweite Mannschaft finden müsste, wäre das definitiv Hannover 96. Da ist die Enttäuschung einfach riesig, weil die, also andersrum, die Leistung wäre auch nicht erstligareif gewesen, da würde ich mich genauso wie bei Elversberg anschließen. Mhm. Die Konstanz der Leistung, die Art und Weise, wie Hannover 96 Spiele verloren hat, da gehst du in der ersten Liga einfach prompt unter, so, weil es spielerisch einfach zu schwach ist. Glaube ich nicht, dass du dich da hältst. Das ist das eine, aber definitiv Düsseldorf mit dem direkten Abstieg ist brutal und dann aufgrund von zwei oder einem fehlenden Tor ist natürlich doppelt bitter. Insofern verspielen sich die Düsseldorfer so ein Stück weit auch am letzten Spieltag. Kriegt man ein Tor weniger, ist das Spiel vielleicht ein anderes. Gut, hetzte, also Greuther Fürth hätte auch 2-0 gewinnen können, das hätte keinen Unterschied gemacht im direkten Vergleich. Aber also da in der Enttäuschung. Wenn ich jetzt Überraschungen mir anschaue, ich bin nicht überrascht davon, dass Paderborn da oben mitspielt. Mhm. Ich bin auch nicht überrascht davon, dass Schalke dort oben steht. Elversberg hast du ja genannt. Ja, finde ich, also ist auf jeden Fall überraschend. Ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist normal, dass das so passiert. Ja. Richtig überraschend, und wir hatten es gerade genannt, finde ich, dass der erste FC Nürnberg nicht komplett abstürzt. Also ich hätte gedacht, auch, na, hast du gesagt, der Aufwärtstrend und so weiter, aber da gehört auch dazu, Miroslav Klose ist ein großer Spieler gewesen, hat auch jahrelang mit am Seitenrand trainiert bei anderen Vereinen, ist aber nie gesetzt, dass das auch ein guter Trainer ist.
Ja.
Und Nürnberg ist eine Mannschaft, die auch viel Federn gelassen hat, wo viele Abgänge waren, wo viel Geld auch reingekommen ist dadurch in der letzten Zeit, die aber immer auch mit absolut schwankenden Ergebnissen zu kämpfen haben. Das weiß ich, weil unser guter Freund Gottfried da nun Klubberer ist und der nun jetzt, gerade wenn man ihn auf den Club anspricht, auch nicht immer so ganz ohne Sorgen ist. Insofern
Grüße gehen raus.
Grüße an Gottfried. Aber das Problem an der Kiste ist einfach, es ist keine stabil stehende Mannschaft in der Liga. Also es ist keine Mannschaft, wo man sagen würde, yo, die haben auch gegen den schwächeren Gegner gute Chancen. Das meine ich damit. Und deswegen finde ich es so beeindruckend, dass Nürnberg dann doch mit dem Positivtrend weiter aufwartet. Und ich sage dir ehrlich, wenn wir über die über die Prognose für nächstes Jahr reden, kann ich mir gut vorstellen, dass Nürnberg auch mit um den Aufstieg spielt. Also mit neuen Verstärkungen und so weiter, mit einem Trainer, der jetzt zwei Jahre da ist, mit dem Spielprinzip, was sie kennen, kann ich mir das gut vorstellen. Die zweite Liga ist weiterhin brutal stark. Wolfsburg, Hannover.
Ich wollte gerade sagen, gerade Wolfsburg kommt runter, Pauli kommt runter.
Der BSC wird sicherlich auch mitspielen wollen. Bochum wird mitspielen wollen.
Ja.
Pauli wird mitspielen. Ne? Also da gibt es mehr als genug, die mitspielen wollen.
Ne, im Grunde hast du halt sozusagen die, ich sag mal, die Hälfte der zweiten Liga
sind Aufstiegsaspiranten.
Sind, wo du sagen würdest, erstmal so Face Value kann man sich vorstellen, dass die oben mitspielen.
Das kommt auch dadurch, dass diese Vereine wie eben Elversberg oder wie Heidenheim oder diese kleineren Vereine, die in den letzten Jahren hochgekommen sind, da auch gut hingekommen sind, weil die Finanzstärke dann auch da war bei den Vereinen.
Mhm.
So, wo du jahrelang Dominanz von den typischen 18 hattest, wo dann mal ein, zwei immer wieder wechselten, aber in der Regel waren diese 18 immer die gleichen. Hast du das jetzt eben, das Leistungsniveau, was gestiegen ist, dadurch, dass auch mehr Geld drin ist und auch, und das gehört auch dazu und ist vielleicht dann ja auch wieder, um jetzt mal den Bogen richtig groß zu machen, vielleicht auch ein Grund, wenn ich dann Gehalts-, also auch Transfereinnahmen bekomme, wie eben für Lindberg oder wie eben für, du hast es gesagt, in Kenneth Eichhorn mit 20, 25, 30 Millionen, für einen Elmala für 45 Millionen bei Brentford, was dann gestern im Raum stand.
Genau.
Also das sind so horrende Summen, dass auch diese kleinen Vereine damit gut managen können.
Nee, und Ebnu Talib von Elversberg, ne, da hat ja hat sich Frankfurt ja auch ein paar Millionchen kosten lassen. Ne? Also das ist schon Wahnsinn, und die zweite Liga, gut, jetzt ist halt mit Schalke ein dicker Brocken sozusagen weg, der oben irgendwie immer drin war. So, und dadurch ist es jetzt halt noch enger oben, weil halt alle noch dichter beieinander sind. Ne? Also St. Pauli geht runter, die sehe ich auch nicht direkt wieder oben. Ne? Also das ist, also klar sehe ich die schon irgendwie mit, dass sie oben mitspielen, aber ich sehe sie jetzt nicht direkt als Wiederaufstiegsfavorit, ne? das nicht unbedingt. Heidenheim, glaube ich, rutscht runter. Ich glaube nicht, dass Heidenheim oben mitspielen wird.
Mhm.
Ne? Aber die haben ja trotzdem einen Bundesliga-Kader. Ne? Also die Hälfte, die Hälfte der Spieler wird wahrscheinlich trotzdem bleiben. So, und die haben 3 oder 4 Jahre Bundesliga gespielt. Also die werden auch nicht kampflos aufgeben in der nächsten Saison.
Das glaube ich auch,
genau. Also das wird schon wieder ein ganz enges Höschen nächstes Jahr in der zweiten Bundesliga.
Ja, aber du siehst das, wenn du dir die Marktwerte mal nur vergleichst, also aus dem Jahr 26, 25, 26 lag die zweite Bundesliga bei 650 Millionen Marktwert aller Spieler. Im Jahr 2019, 20, also 6 Jahre her, da waren solche Mannschaften wie der VfB Stuttgart Teil der zweiten Bundesliga. Verrückt, ne? Pokalsieger und 6 Jahre vorher lag der Gesamtmarktwert der Liga bei 407 Millionen, also 250 Millionen Euro weg.
In 6 Jahren nur.
Und da hat Stuttgart mitgespielt. Also das waren auch Mannschaften.
Ja. Ja. Die hatten auch einen halben Erstligakader.
So, also insofern, der Marktwert dieser gesamten Liga ist einfach schon exorbitant gestiegen. Das muss man einfach mal so konzidieren. Mhm. Insofern ist das dann immer interessant, das jetzt so zu sehen und eben auch diese Leistungsdichte so nachzuvollziehen und deswegen vielleicht auch die Hälfte der Mannschaften mit der guten Chance aufzusteigen.
Genau, weil ja auch viele, und das gehört zu, leider zur Wahrheit auch dazu, so viele Bundesliga-Urgesteine dabei sind,
ja.
Ne, die ja auch, auch so die, die Vereinsinfrastruktur haben, ne, jetzt allen voran natürlich Hertha BSC und eigentlich auch 96, die ja dann auch im Background genug haben, als großer Verein und logischerweise dann auch die Marktwerte dann eben auch im Kader haben.
Ja, genau.
Und deswegen kommt das sicherlich auch so zustande, macht aber die zweite Liga natürlich einfach nur geiler.
Ja, einfach geil. So, Philipp, bevor wir dieses Segment verlassen, habe ich noch zwei Themen, wo ich mit dir drüber reden möchte.
Oha,
Zum einen die Spieler, die am seltensten genannt werden, weil sie keine Tore schießen, sondern die verhindern, die Keeper. Wenn ich in die zweite Bundesliga durchschaue, hast du da ein Most Favorite? Schwierig, weil zweite Bundesliga die Keeper jetzt auch recht unbekannt sind. Vielleicht fange ich an.
Ja, fang du mal an.
Ja. Ich finde es großartig, weil nicht nur Edin Dzeko zurückgekehrt ist, sondern auch Loris Karius, dass der Kollege wieder dabei ist und tatsächlich auch gute Leistung bringt. Das muss man einfach sagen. Für mich ist aber der beste Keeper, weil die Handschuhe, die Torwarthandschuhe an den Nagel gehangen, lange noch bei Schalke gewesen, Ralf Fährmann. Also nicht aufgrund der Leistung, sondern aufgrund der vergangenen Leistung finde ich das großartig. Ist eben ausgewechselt worden, dann auch in den letzten Jahren immer weniger gespielt.
Ja.
Hat jetzt seine Karriere beendet. Ansonsten leistungstechnisch, ja, wahrscheinlich Karius. Returner.
Ich wollte gerade sagen, also Karius hat ja klar diese berühmt-berüchtigte Performance im Champions-League-Finale ja.
Große Freundschaft mit Sergio Ramos, die ihn verbindet, ja.
Genau. Also natürlich, also das ist ein Bundesliga-Keeper.
Ja.
Ne,
ja, ja.
Müssen wir nicht drüber reden, wenn der in Form ist und fit ist, dann hat der Bundesliga-Format. Ich habe mir keinen Keeper rausgesucht. Du hast da mich jetzt ein bisschen kalt erwischt mit der Frage. Dann will ich vielleicht noch unseren Keeper kommentieren. Ja. Also mit Sicherheit nicht der Grund, warum wir nicht aufgestiegen sind.
Ja.
Nahuel Noll hat uns gute Dienste erwiesen. Auf der Linie Reflexe stark.
Ja.
Im 1 gegen 1 auch stark. Hat sich sicherlich weiterentwickelt bei uns. Will aber auch ehrlich sein, also ich trauere ihm jetzt nicht nach. Also wie gesagt, hat uns gute Dienste erwiesen, hat den Kasten oft sauer gehalten. Die Gegentore, die wir gekriegt haben, lagen sicherlich nicht an ihm, sondern eben an der Mannschaftsperformance. Ein paar Unsicherheiten drin. Aber wenn wir einen gleichwertigen oder besseren Keeper finden, dann passt das auch.
Das ist nämlich genau der Punkt. Als einer der großen Nachwuchstalente gehandelt, Nahuel Noll, bei Hoffenheim bin ich jetzt sehr gespannt, was da passiert. Ob die ob die Kollegen quasi den Baumann ersetzen durch Null so sequenziell immer wieder in der nächsten Saison oder ob sie den nochmal wieder verleihen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie ihn schon ersetzen. Baumann wird die WM jetzt mitspielen.
Glaube ich nicht.
Nicht?
Nee.
Glaubst du, dass sie
den... Ich will dem Jungen jetzt nicht zu nahe treten, aber ich habe da keinen Bundesliga-Keeper gesehen.
Ja.
Wenn, sollten sie halt vielleicht in eine erste Liga ausleihen.
Ja,
Also vielleicht nicht in die deutsche erste Liga, aber halt eine Leistungsklasse höher ausleihen, weiß ich nicht. Also ich bin nicht überzeugt.
Nicht überzeugt. Okay, ja. Philipp ist nicht überzeugt von Nahuel Noll. Aber Philipp, dann die abschließende Frage, welche der Mannschaften, ich habe meine schon genannt, deswegen brauchen wir das nicht erklären, welche Mannschaft müssen wir nächste Saison definitiv im Fokus behalten?
Also natürlich Hannover 96.
Fair.
Ne? Ich muss das sagen.
Ach so.
sonst kriege ich hier Ärger. Sonst
wirst du ausgeschlossen aus dem Verein.
Ich glaube, ich will meine Vorhersagen, ne?
Ja, ist schwierig.
Es ist wirklich schwierig. Ich glaube, ich sehe Hertha irgendwie oben drin.
Ja.
Und die andere Mannschaft behalte ich mir vor für unseren...
ja, okay. Das finde ich gut.
Will ich nicht spoilern.
Nee, ist okay. Dann
habe ich mich gut rausschlawinert.
Auf Hertha schauen wir.
Ja.
Bin ich mal gespannt. Philipp, wir gehen weiter ins deutsche Oberhaus.
Mhm.
Erste Fußball-Bundesliga. Ah. Naja gut, also ich sag mal so, die zweite Fußball-Bundesliga war spannend. Die erste Fußball-Bundesliga wussten wir, glaube ich, ab dem ersten Spieltag, wer Meister wird.
Und spätestens ab dem zweiten.
Ab dem zweiten war es klar. So.
Ja.
Das ist Scherz beiseite. Nicht nur so, weil der FC Bayern natürlich Rekordmeister ist und die Wahrscheinlichkeit einfach exorbitant hoch ist, sondern weil, und das muss man ja auch ehrlich mal dazu sagen, der FC Bayern eine Saison für die Geschichtsbücher geschrieben hat, gespielt hat.
Ja.
Also mit 89 Punkten, nicht mal so exorbitant viele Punkte. So, das muss man auch dazu sagen. Eine Niederlage, 5 Unentschieden. 5 Unentschieden heißt auch, jetzt mal nach Adam Riese, sind 15 Punkte, 15 mögliche Punkte, 5 Punkte geholt. Also 10 liegen lassen.
Ja.
Da wäre definitiv auch mehr drin gewesen. Ich glaube, es gab auch schon bessere Saisons unter Guardiola in den Punkten. Es gab aber nie eine bessere Saison in den geschossenen Toren.
Mhm.
Beziehungsweise in der Tordifferenz von 86.
Das ist schon frech.
86, das, Philipp. Der zweitplatzierte Dortmund hat eine Tordifferenz von 36. Ja, sind 50 Tore mehr. 50
Torunterschied.
50 geschossene, sind nicht nur 50 geschossene Tore, sind 52 geschossene Tore mehr. Und das ist so absurd, ja, so absurd viel, dass man sich in Erinnerung rufen muss, ich hatte das schon mal in der vorigen Folge erklärt, die Turiner aus Italien haben irgendwo in dem Jahr 1928, 29, schlag mich tot, 125 Tore erspielt. Das sind 3 Tore mehr. Wir reden aber über das Jahr 2026, über den professionellen Fußball, Profifußball in der Welt. Und jetzt meine Frage, Philipp, ist die erste Fußball-Bundesliga eine Farmers League?
Kai.
Philipp.
Ja.
Frage, Antwort, so funktioniert das Spiel.
Ja, ich weiß, aber...
Die Antwort fällt dir schwer.
Ja, also...
Weil sie Ja heißt.
Ja, ich muss... Also, es ist... Also, der Titel Farmers League, also so eine Bauernliga, wird ja der französischen Liga immer vorgeworfen, weil ja PSG da mal komplett alles wegrasiert. So, und jetzt, wenn ich mir die... Tabelle der ersten Bundesliga angucke, dann ist es halt auch so, ne? Also
mittlerweile ist
wobei,
das so.
Wobei bei PSG war es ja eng dieses Jahr im Meisterschaftsrennen.
Ja, genau. Ne? 2 Spiele quasi Unterschied.
Aber jetzt hier in der ersten Bundesliga, das ist schon krass, ne? Also das sind allein 16 Punkte Unterschied auf Dortmund, ne? Das sind mehr als 5 Spiele, also 5 Siege, ne? Also ich meine, Bayern hätte 5 Spiele in Folge verlieren können und wären trotzdem Erster geblieben.
So ist es.
Ne, so, und da muss man sagen, dann kommt nach Dortmund halt auch erstmal lange nichts. Ne? Dann ist erstmal 8 Punkte Luft auf den dritten RB Leipzig.
Ja.
Ne, also es ist schon so, also es ist irgendwie so ein bisschen wie in Spanien eine Dreiklassengesellschaft. Ne? Also erst kommt Bayern, dann kommt lange nichts, dann kommt Dortmund, so, und dann kommt das Feld.
Ja.
Ne? Und wenn man das sieht, also Platz 3 Leipzig mit 65, dann Stuttgart Platz 4 mit 62, Hoffenheim Platz 5 mit 61, Leverkusen Platz 6 mit 59. So, das sind dann die internationalen Plätze. Ne? Das ist dann schon wieder sozusagen ausgeglichen obendran. Und dann, also es ist halt irgendwie, der Rest ist Kanonenfutter dann. Ne?
Das ist brutal, wenn man sich das so anschaut. Jetzt mal die Liga in Gänze angeschaut. Ja. Der FC Bayern zu keiner Sekunde irgendwo so richtig bedroht in der Meisterschaft. Und dennoch immer wieder, und wir haben drüber gesprochen, immer wieder Firepower bewiesen bis zum letzten Spieltag. 5-1 gegen Köln gewonnen, 1-0 gegen Wolfsburg, da waren sie gnädig. Da haben die Wolfsburger sich gut gegengestellt, vielleicht andersrum formuliert. Und dann hast du eben aber auch solche Spiele und du bist dann aus der Champions League raus. So, du verlierst das Spiel in der Hinrunde gegen PSG, in der Rückrunde reicht es eben auch nicht. Verlierst du auch, verlierst du auch noch 5-6 Gesamtergebnis. Ja. Dann ist das natürlich ultra bitter. Aber du bist halt in der Liga so absolut dominierend. Jetzt ist es aber auch so, und deswegen bin ich eigentlich immer ganz glücklich, um jetzt das Kapitel FC Bayern vielleicht so ein bisschen abzurunden, immer ganz glücklich, dass es dann einen FC Bayern gibt, weil der FC Bayern die deutsche Fußball-Bundesliga in der internationalen Geschäft unfassbar gut vertritt dadurch.
Ja, das stimmt.
Und da auch ein positives Abschneiden immer wieder möglich macht, was man nicht von den Kameraden aus Dortmund sagen kann. Die Vizemeister, dieser Titel wird sie wahrscheinlich
mal
überhaupt nicht freuen. Gibt da wenig sich drüber zu freuen. Die Champions League-Teilnahme ist sicher. Die Fernsehgelder sind bestimmt auch gut.
Ja.
Die Saison war unterdurchschnittlich. Also war keine besondere Saison. Werden mal wieder Zweiter, waren letzte Saison mal Vierter. Mit 57 Punkten, das war eine katastrophale Saison. Davor 63 Punkte. Fünfter geworden, also ja, mal wieder Zweiter geworden,
genau,
anstatt Leipzig oder Stuttgart oder Leverkusen. Ist aber am Ende des Tages auch egal, weil du wieder nur einmal davor warst, nicht Meister zu werden.
Genau, also wenn man es zusammenfasst, bei Dortmund 7 Unentschieden, 5 Niederlagen, ne, also 12 Spiele nicht gewonnen.
Ja.
So, Bayern hat nur 6 Spiele nicht gewonnen.
Ja, und ne, davon halt auch nur 1 verloren.
Und davon halt auch nur 1 verloren. So, und Dortmund hatte einfach nur das Glück, dass eben die 3-4 dahinter halt einfach noch
schlechter
noch,
waren.
Noch weniger gut
noch
waren.
Noch instabiler waren, ja,
ne?
So
und
vielleicht.
Und das zeigt dann halt auch schon den dramatischen Leistungsabfall in der ersten Bundesliga.
Das,
ne? Während wir gerade bei der zweiten Liga darüber gesprochen haben, dass die erste Hälfte, ich sag mal, in Frage käme für den Aufstieg, kommen halt in der Bundesliga nur 2 Mannschaften für die Top 2 in Frage und dann eben auch nur eine Mannschaft für die Top 1.
Ja, genau, das ist verrückt.
So,
ja,
ne, das heißt, Platz 1 und 2 sind sozusagen in Stein gemeißelt, ne, und das macht die Liga natürlich weniger attraktiv. Ne, also im Prinzip kannst du dir Bayern und Dortmund sparen und dann guckst du dir halt einfach die 6 Teams dahinter an.
Ja, Philipp, aber dann lass uns doch mal die 6 Teams dahinter anschauen, wer dann tatsächlich ohne diese beiden Meister geworden wäre.
Ja.
Eine Ostmannschaft, RB Leipzig, auf Platz 3, eine ziemlich durchwachsene Saison mit einer Niederlage zum Schluss dann abgeschlossen. Also auch irgendwie nicht so richtig erfolgreich diese Saison gewesen, egal wo man dann da hinschaut.
Ja, haben auch 9 Niederlagen eingefahren, ne? Das ist auch schon auch ein richtiges Brett.
Ja, also auch eher eine schlechte, durchwachsene Saison. Ja.
Trotzdem Dritter geworden?
Trotzdem Dritter geworden. Im Achtelfinale im Halbfinale war Schluss. Viertelfinale war gegen den FC Bayern dann Schluss.
Ja.
Im Pokalfinale im Pokal international, weiß ich gar nicht, glaube ich, auch gespielt, aber...
Ich glaube, die haben, müsste ich lügen, aber ich glaube, sie haben Champions League gespielt und dann sind kläglich, glaube ich, in der Gruppenphase, beziehungsweise in der Liga-Phase, glaube ich, rausgeflogen, aber
ja,
vielleicht bin ich auch fehlinformiert.
Das kann gut sein. Nee, es ist Champions League.
Mhm.
Das ist Champions League und gegen Aston Villa verloren, dann unter anderem 3-2 gegen Inter Mailand verloren, 1-0 gegen Celtic verloren, 3-1, also nicht wirklich erfolgreich gewesen. Der VfB Stuttgart, und da ist das Einzige, was mich wirklich freut daran, dass der VfB Stuttgart eine halbwegs erfolgreiche Saison auf Platz 4 ablegt, wenn man jetzt sich mal so die Statistiken der letzten Jahre anguckt. Ja.
Wird auch wichtig für unsere Folge, die wir
so,
gleich im Anschluss aufnehmen.
Stuttgart kommt vom Platz 9 in der letzten Saison auf Platz 4, also auch da eine Steigerung.
Ja.
Und davor die Saison halt dann Vizemeister gewesen. Das ist auch eine sehr unregelmäßige Saison gewesen. Das war die Saison, wo Leverkusen ohne Niederlage 90 Punkte geholt hat, also mehr als der FC Bayern in dieser Saison. Das Einzige, worüber ich mich freue, ist, dass der Kollege Dennis viele Butzen gemacht hat und eine gute Leistung gebracht hat. Und eben diese Mannschaft auch viele Nationalmannschaft-Mitglieder stellt dann.
Genau.
Das ist auch ein guter Indikator dann, wenn das da läuft, dann läuft es häufig auch in der Nationalmannschaft. bei wem es richtig gelaufen ist, Philipp. Mhm. Und ich will keine Kategorie vorwegnehmen, sind die Hoffenheimer.
Ja, habe ich auch in der Kategorie.
Auf Platz 5, auf jeden Fall ein absolutes Brett, was sie da veranstaltet haben. Wie konnte das passieren?
Weiß ich nicht.
Ach, das ist okay.
Großartig. Naja, es ist... Naja, ich will mich ja jetzt dumm stellen, damit ich gleich bei unseren Kategorien glänzen kann.
Ja,
Nein, das ist natürlich, da wurde natürlich ein vernünftiger Kader zusammengestellt im Sommer. Unter anderem mit Fisnik Aslani, den sie wieder zurückgeholt haben, der nach Elversberg ausgeliehen war. Und natürlich Lemperle, den sie von Köln geholt haben. Ja. Hoffenheim hat natürlich noch ein, zwei andere natürlich im Kader, die auch ganz gut Fußball spielen können. Nein, da wurde einfach extrem gut hinter den Kulissen gearbeitet und da wurde einfach ein extrem geiles Team auf dem Rasen gestellt.
Hm.
Und dann wirst du halt in der Bundesliga, und das muss man dazu sagen, dann wirst du halt in der Bundesliga schon Fünfter.
Ja, dann reicht das schon, ne?
Das ist schon,
Du hast, also gut, in der Bundesliga wirst du das, ne? Wirst du das, ich weiß nicht. Das ist dann aber auch immer so eine Sache mit Hoffenheim als Eintagsfliege vielleicht. Wir wissen es nicht. Wir haben auch schon drüber gesprochen, einen enorm starken Torwart natürlich drin mit Baumann.
Genau.
Also auch nicht so ganz unwichtig. Haben eine gute Saison gespielt. Wer, also die nächsten, die dann folgen, hatten entweder andere Probleme oder haben eine beschissene Saison gehabt, sage ich ehrlich. Leverkusen mit einer Saison nach Alonso, nach Xabi Alonso, die...
Ne, ist halt Umbruchsaison, ne?
Ja.
Viele Spieler haben den Verein verlassen, die haben richtig ausgeblutet.
Und trotzdem gute Spieler gehabt, Grimaldo beispielsweise auch unter den Top-Vorlagengebern weiter mit dabei und auch unter den Top-Torschützen.
Ja.
Also ist keine schlechte Mannschaft, ist aber eben dann doch eher wieder Mittelfeld avanciert. Die Meistermannschaft ist es nicht mehr in meinen Augen.
Genau, haben jetzt auch ihren Trainer Kasper Hjulmand gefeuert.
Ja.
Also da können wir demnächst über den neuen Trainer sprechen.
Ja, die sind auch auf der Suche, ne?
Ja.
Aber genauso, und jetzt vielleicht eine Mannschaft zu skippen, weil die sind definitiv nicht auf der Suche, die Freiburger. Die Eintracht Frankfurt sucht auch nach Albert Riera, der eine absolute Fehlbesetzung war. Das auch so von den Stimmen, die man so hört, ist das auch kein gutes Auseinandergehen, sondern eher ein Nachtreten zum Teil, sowohl trainerseits als auch vereinsseits.
Ja, da hat es auch nicht nur sportlich nicht gepasst, sondern hat es auch irgendwie menschlich nicht so richtig gefunkt, ne? Und mit Platz 8 für die Frankfurter, ich glaube, sie sind Top 4 gewesen, glaube ich.
Unterdurchschnittlich.
Davor,
unterdurchschnittlich.
Ist es schon ernüchternd, weil ich meine, wir hatten ja auch das Spezialsegment über die Eintracht.
Richtig.
Transferpolitik wurde viel richtig gemacht in den letzten Jahren.
Der Herr Krösche sehr viel richtig gemacht.
Markus und dass Krösche, man dann jetzt sozusagen nach Top 4 dann sozusagen jetzt die Platzierung verdoppelt, ist natürlich sehr ernüchternd und es ist halt die erste Mannschaft ohne internationales Geschäft jetzt, ne?
Richtig, die hatten aber auch, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, natürlich viele Verletzungen. Also mit Jonathan Burkhardt, der lange verletzt war, unter anderem, aber worum man dann eben auch Eben Talib
holt. Ebnu Talib, ja.
Ebnu Talib, danke, genau, holt als Ersatz. Und auch viele Abgänge, ne? Also Diakité weg. Dann, wen hattest du noch im Sturm vorher bei Frankfurt, der mit weg ist? Das wird sich aber nicht ändern, also perspektivisch bei Frankfurt, weil das ist das Geschäftsmodell.
Ja.
Wir sprachen darüber.
Nathaniel Brown wechselt ja jetzt
zu den Bayern wahrscheinlich
im Sommer.
Also da wird ja trotzdem Rotation drin sein und das ist das Geschäftsmodell. Das ist das Pech von Borussia Dortmund damals gewesen, wo das noch ein großes Thema war, kleine Spieler holen, groß verkaufen. Dieses Geschäftsmodell, was es heute nicht mehr so ist, wie das jetzt eben bei Frankfurt der Fall ist, ist der Icarus, ne? Also du fliegst hoch und fällst auch tief, wenn du fällst. Wer diese Saison nur gestiegen ist, von Spiel zu Spiel sich durchgekämpft hat und am Ende gegen den achtfach wertvolleren Club aus London, glaube ich, ne? Aston Villa. Sitzen auch mit in London.
Nee, Aston Villa ist Birmingham.
Ist Birmingham, okay, dann habe ich keine Ahnung. Aus Birmingham.
Zweitgrößte Stadt in England.
Danke, Philipp, für die Geografie-Facts. Dann gescheitert ist es wahrscheinlich nicht die zweitgrößte Stadt Deutschlands, sondern wahrscheinlich eher so die, mit einer der kleineren Metropolen, Freiburg aus dem Breisgau.
Mhm.
Christian Streich wird es gefreut haben, Jan Schuster definitiv. Hat sich dann zum Schluss sogar noch mit den Fans in den Block gestellt, um da mitzufeiern. im Finale der Conference League, glaube ich, nee, der Europa League.
Europa League
gescheitert. Genau. Deswegen auch in der Liga nur auf Platz 7, weil eben die Doppelbelastung einfach real war. Und jetzt nächste Saison in der Conference League, vielleicht gewinnen sie die. Warten wir mal ab. Aber da definitiv auch eine der Überraschungen dieser Bundesliga-Saison 25-26.
Genau. Dann haben wir nach Frankfurt auf Platz 9 dann die Augsburger, die auch sehr lange unten drin rumknipsen mussten.
Angefangen mit Sandro Wagner als Trainer diese Saison, ne?
Genau.
Auch eigentlich meiner Meinung nach eine absolute Enttäuschung. So,
Der Saisonbeginn.
Der Saisonbeginn mit, also die Sandro Wagner in Persona, die Enttäuschung.
Ja.
Hatte ich mir mehr erhofft von den Ergebnissen, die in der Nationalmannschaft erzielt wurden, aber anscheinend, und das ist dann ja der Punkt, hat er die Mannschaft dann nicht so gut erreicht, weil am Ende, und das muss man ja auch ehrlich sagen, dass Augsburg auf Platz 9 endet, hätte man am Anfang der Saison so nicht gesehen.
Hätten sie, glaube ich, direkt unterschrieben, wenn man denen das angeboten hätte.
Ich glaube auch, ja.
Ist eine einstellige Platzierung, tipptopp. Gleiches gilt für Mainz.
Oh ja.
Ne, direkt dahinter haben wir ja sozusagen in unserer Halbzeitbilanz im Winter eigentlich ja schon absteigen sehen.
Das stimmt.
Der Traditionskarnevalsverein, ich glaube, es ist der einzige Verein, der sich gerne als Karnevalsverein titulieren lässt. Hat es auch unten raus geschafft, mit einer Menge Arbeit hinten raus.
Verrückt, ne? Da dachte man immer, die wollten eigentlich gerne in der Conference League schnell rausfliegen, damit sie die Bundesliga noch schaffen. Mit der Doppelbelastung auch ein Riesenproblem gehabt. Das merkt man eben einfach sofort in den Platzierungen.
Genau.
Mainz in der Bundesliga zwar dabei, aber auf den letzten Metern quasi noch mit einem halbwegs guten Ergebnissen noch rüber gerettet, ja.
Ja, und mir fällt gerade auf, jetzt sage ich schon zum dritten Mal, gleiches gilt für Union und für Gladbach.
Ja, ja.
Vielleicht liege ich dann auch falsch, dass es einfach normal ist in der zweiten Liga, in der Bundesliga natürlich.
Ja.
Schlechter Start, dann gut.
Ja.
Aber wenn das irgendwie für alle so zutrifft, dann ist es halt auch irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, das siehst du ja auch. Also Gladbach habe ich am Anfang der Saison absteigen lassen, aufgrund der Querelen im Vorfeld.
Stimmt.
So weit weg waren sie davon zeitweise nicht. Geschafft haben sie es trotzdem sehr souverän noch, muss man auch dazu sagen. Also so richtig klar, dass sie absteigen, war es nicht. Auch dadurch, dass sie Spieler geliehen haben von einer Mannschaft, die eben Hoffenheim hieß. Haris Tabakovic, der dann nach Gladbach gekommen ist und da alles zerschossen hat, was ging.
Genau.
Das war ein sehr glücklicher Transfer. Worüber ich mich sehr gefreut habe, dass die Raute weiterhin in der ersten Liga ist.
Ja.
Und vor allen Dingen auch den Trainer behalten hat, da nicht herumgewechselt ist, zwar den Sportvorstand losgeworden ist mit Stefan Kunz.
Ja, der ist sich ja selber losgeworden.
Der hat sich selber entfernt, eine gute Nachbesetzung jetzt gefunden haben, glaube ich. Jetzt muss ich allerdings im Namen passen, das ist fürchterlich, das tut mir fürchterlich leid.
Ja.
Aber war vorher beim FC Bayern.
Genau, Team, ist die erste weibliche Sportchefin oder Sportvorstand oder welche Rolle sie dann auch immer bekleidet. Genau,
Sportvorstand.
Ist sozusagen die erste weibliche Person in der ersten Liga, die diesen Posten bekleidet. Wünschen ihr und der Raute natürlich, also den Rothosen, alles Rothosen, Gute.
Genau. Den Kölnern hingegen wünsche ich ein gutes Transferfenster, denn mit El Mala, da bin ich jetzt nochmal auf deine Infos angewiesen, nicht nominiert. Für die WM, glaube ich.
Genau, ist nicht nominiert für den WM-Kader. Auch gleich was für Segment für gleich. Oder beziehungsweise für die Folge.
Für die nächste Folge, die ihr euch anhören könnt. Ja.
Den Kölnern ist so ein bisschen die Luft ausgegangen hinten raus. Jo, ne?
Die haben leider echt den Drive verloren. Ne?
Gut gestartet. Haben wir ja auch im Winter in der Zwischenbilanz, waren sie ein paar Punkte sogar besser als die Hamburger. Ist die Luft ausgegangen. Ich sag aber mal, für einen Aufsteiger alles in Ordnung.
Für einen Aufsteiger, genau, okay.
Klasse gehalten und ab jetzt musste eben sozusagen wieder Neustart.
Die Goalgetter verloren so ein Stück weit mit Lemperle, du hast es gesagt.
Genau.
Und kommen wir dann einen Platz runter, kommen wir eigentlich in die Todeszone, sage ich dir, die es knapp geschafft haben. Also Köln punktgleich mit Bremen auf 32 Punkten. Die Bremer, genauso wie die Gladbacher vor der Saison, absolut unkoordiniert. Die Testspiele gingen verloren, der Kader stand nicht richtig, der Trainer war neu. Da war so viel zusammengewürfelt, dass diese Mannschaft das noch gerade so schafft, in der ersten Bundesliga zu verbleiben, ist nur dem geschuldet, dass du mehr als genug Mannschaften dort hast, die schwach waren diese Saison. Dass du eben, wie wir ja schon gerade festgestellt haben, der FC Bayern und die oberen sechs hast irgendwo, die sieben, ja, die tatsächlich die Punkte einsammeln und darunter wirklich, also einfach auch schwache Punktzahlen, ne? Das hat man gesagt, 40 Punkte und du bist sicher.
Genau, früher war sozusagen das Credo 40 Punkte und ich meine, wenn wir mal
32 gucken, holt Werder Bremen.
Der erste, der 40 hat, ist halt Mainz auf Platz 10.
Ja.
Darunter ist halt so, ne, das ist schon.
Die anderen 8 darunter sind alle schwächer. Und auch nach oben, ne? Also Freiburg hat 47 Punkte geholt diese Saison.
Ja.
Der FC Bayern holt 89. Das ist das, also fast das Doppelte. Da ist ein enormer Unterschied so. Und das will sagen, dass die Bremer dabei sind, ist einer schwachen Liga geschuldet.
Ja, genau.
Und
aber Glück, ne? Dass die Liga so schwach ist.
Ja, absolutes Glück. Bei den Bremern auch viel Bewegung drin, auch viel Kritik an Clemens Fritz, musste auch seinen Kaderplaner rauswerfen zwischendrin, weil dann so Sachen nicht klar waren, wie viele Spieler darf man leihen in der Saison und so taktische Anfängerfehler,
peinlich, ja.
Die nicht laufen dürfen, und Transfers waren eben auch alle unglücklich. Wir haben am Anfang der Saison noch gesagt, boah, Victor Boniface geholt und geliehen und ja, war alles ziemlicher Quatsch.
Der ist jetzt ähnlich fit wie ich.
Genau, der könnte genauso die letzten 5 Minuten spielen.
Ja, genau.
Problematisch. Die Wolfsburger, und da fangen wir mit dem Part an, wo die erste Liga blutet.
Ja.
Was soll man sagen? 29 Punkte.
Bei Wolfsburg fällt mir nur ein, jetzt hat sie halt endlich erwischt, ne?
Ja.
Die letzten Jahre immer schon irgendwie da unten drin gewesen, irgendwie immer noch geschafft, 2-3 Spieltage vor Schluss. Und jetzt hat sie halt, sie halt erwischt.
Das zweite Mal, dass Dieter Hecking keinen Erfolg hat. Letztes Jahr Bochum nicht erfolgreich gerettet. Dieses Jahr Wolfsburg nicht erfolgreich gerettet. Beides mal Feuerwehrmann, der den Brand nicht löscht. Ist vielleicht jetzt auch keine Bewerbungsrede für den Trainer. Ob ich ihn schätze oder nicht, hat es nicht geschafft. Ein Trainer, der seiner Mannschaft, das ist jetzt nochmal die Frage, glaube ich, nicht mehr erhalten bleibt, sondern die Mannschaft geht runter, der Trainer geht, eigenen Stücken.
Gehe ich auch von aus, ja. Habe ich jetzt nicht direkt geguckt, aber gehe ich von aus, dass sie sich trennen. Oder
ich glaube, das war in den Nachrichten, dass Frank Schmidt sagt, das war's für ihn.
Aber du bist schon bei Heidenheim.
Ich bin schon mal. Du bist schon noch zu Wolfsburg beitragen, zu den Niedersachsen.
Ich dachte, du sprachst von Dieter Hecking.
Nein, Dieter Hecking ist,
der
ist fertig. Da geht es jetzt der nächste Verein. Nächstes Jahr fragt dann
Werder Bremen.
Werder Bremen bei ihm an, kurz vor Toreschluss.
Nein, genau, also die Heidenheimer haben sich von ihrem Trainer, sie haben es natürlich auf die romantische Art und Weise gemacht und natürlich sozusagen das Aus, oder beziehungsweise die Trennung verkündet, dass es einfach nicht weitergeht, also sozusagen als Cut, so dass Heidenheim ihn dann halt auch nicht feuern musste, sondern dass man dann einfach gesagt hat, okay, die Reise endet hier jetzt einfach, also
das ist
sehr versöhnliches Ende für beide Parteien.
6 Spiele gewonnen, 8 unentschieden, 20 verloren, das ist einfach auch eine desaströse Bilanz. Gleiche Bilanz übrigens punktgleich mit St. Pauli.
Mhm.
Auch dort 6 Spiele gewonnen, 8 unentschieden, 20 verloren. Die Tordifferenz identisch.
Ja.
Also beide Mannschaften ist am Ende des Tages dann egal, ob 17. oder 18. abgestiegen ist, abgestiegen. Also im Norden Deutschlands bewegt sich einiges gen zweite Liga und weniges gen erste Liga.
Mhm.
Also 96 bleibt dort, Wolfsburg und Pauli kommen. Der Norden Deutschlands wird immer stärker. Und die Tendenz, und das muss man auch ehrlich sagen, guckt man sich die gesamte Tabelle an, ist eine NRW-Süddeutschland-lastige Erfolgstabelle. Leverkusen, Hoffenheim, Leipzig im Osten, okay, ist dann so ein Ausreißer, aber ansonsten ist es NRW, Stuttgart, Bayern, ist alles Süddeutschland und NRW. Rest?
Ja, du hast Union, Union hast du noch, die aus dem Osten kommen, Hoffenheim aus dem Osten.
Ja.
Nee,
Hoffenheim nicht aus dem Osten. Hoffenheim.
Leipzig. Leipzig. Ja.
Die kommen woanders her.
Genau, Leipzig.
Aber ja, klar, natürlich. Du hast sonst NRW und Süddeutschland, die da oben mitkicken. Der HSV, Bremen, die lange die ewige Tabelle mit auch auf Platz 2 oder 3 bekleidet haben, werden dann nach unten durchgereist. Das ist schon ganz schön traurig, wenn man sich das so anschaut. Philipp, wenn wir jetzt in die Kategorien mal so ein bisschen reinsteigen, ich glaube, den Most, oder der mit den meisten Toren ist klar.
Ja.
Da gibt es auch kein Vertun. Selbst wenn du es nach Gefühl machen würdest, ist es Harry Kane.
Ja, mit 36. Mit
36 Treffern vor dem zweiten mit 19 ist das einfach wild.
Ja, der hat einfach jedes Spiel ein Tor gemacht.
Ja, 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 immer. So, das war ein Torgarant. Zuletzt so gesehen wie Robert Lewandowski. Ich glaube, dessen Krone auch gestohlen, ne? Den Rekord.
Im Grunde ist es so. Ich glaube, Lewandowski hat, glaube ich, mal einmal 40 gemacht,
Tore,
oder?
Sogar
geschafft. Auf jeden Fall, für Bayern, du startest jedes Spiel einfach 1-0.
Genau, ja, ja, instant 1-0. Und dann, genau, schauen, was passiert. Das ist, also widerlich, ne? Brutal.
Ja, wohl dem, der so ein Spieler hat. Und dann, genau, Dennis Undav auf 2 mit 19 und Gyrassi von Dortmund auf 17.
Auch spannend, dass man so den Serhou Gyrassi mit 17 Toren irgendwo so unter normal verbucht, ne? Obwohl auch schon ein krasser Stürmer.
Ja.
Insofern da keine Frage, Harry Kane auf die 1. Und dann können wir auch in der zweiten Variante gucken, wo ein Kane ist, ist häufig auch eben ein Olise oder ein Diaz.
Ja.
Und entsprechend sind das die Vorbereiter.
Genau, dann haben wir noch einen Rajason von Dortmund dazwischen mit 14 Vorbereitern. Und Kai, wenn ich jetzt drauf gucke, das ist jetzt genau anders als in der zweiten Liga. Jetzt ist es so, wo wir über Firepower reden. Ne? Es sind halt, wenn du guckst, die beiden Teams, Dortmund und Bayern oben drin, ne? Hier mit den Torjägern und den Vorbereitern. Also am Ende ist es so, dass Torgaranten sorgen einfach für Erfolg. Ne? Genau. Das ist einfach so. Gut, jetzt haben wir einen Dennis Undav noch dazwischen, aber Stuttgart ist ja auch Vierter geworden.
Ja, so eben. Also es geht dann, natürlich hast du dann auch Ausreißer, aber es ist ja genau das. Ne? Also in der zweiten Liga ist es dann vielleicht die Teamleistung, die da funktioniert, wo du dann über die Teamleistung kommst. Da wirst du auch in die zweite Liga gewinnen, wenn du einen Spieler hast, der 20 Tore schießt. So,
also, wie wir beim HSV und Köln gesehen haben.
Aber es muss eben nicht so sein, wenn du ich entschuldige mich wirklich, Futkoi hast, der 19 Tore schießt und dann trotzdem eine Mannschaft hat, die kurz vorm Abstieg steht.
Genau.
Also das muss nicht zwingend viel bedeuten, ist aber die hohe Wahrscheinlichkeit. Und in der Dichte, so wie du das siehst in den Statistiken, sind es eben die Top 3 Mannschaften, die dort listen. Bei den Goalgettern ist es der FC Bayern, der eigentlich diese ganze Statistik durchdominiert mit 122 Toren. Ich meine, irgendwer muss sie ja schießen. Und wenn 36 bei Kane liegen, ja, dann brauche ich nicht lange nachrechnen, dass über 80 noch woanders liegen. Die muss auch jemand schießen.
Das ist so Wahnsinn. Ne?
Das ist krank. Das es ist so komplett Wahnsinn, krank. Also die Bayern hätten auch ohne Kane immer noch die bessere Torstatistik gehabt als die Dortmunder, ne? Mit Stürmern, die auch besitzen. Ja. Also das ist schon krank.
So, und jetzt, Kai, habe ich eine Kategorie mir rausgesucht, die ich super interessant finde.
Ja.
Und zwar, ich bin jetzt bei den Karten. Ja, der ist auf Platz 1 Martel von Köln mit 11 gelben.
Die roten kenne ich, glaube ich.
Remberg vom HSV ist auch mit 11 gelben. Mhm. Und mein ausgeliehener Spieler vom FC Arsenal, Fabio Vieira, mit 2 roten. Ja. Finde ich super interessant, weil das sind eben die beiden Aufsteiger, von denen wir gesagt haben, okay, scheiß auf alles, Hauptsache oben bleiben, Hauptsache drin bleiben, Hauptsache etablieren. Und für mich sagt das Kampf.
Genau.
Also da geht man, also gerade besonders die beiden Spieler, direkt in jeden Zweikampf rein, Vollgas, kämpfen, fighten. Klar kriegst du dann öfter mal eine gelbe, aber das zeigt für mich halt, ne, oben haben wir halt sozusagen die Weltklasse bei den Toren und darunter haben wir dann halt einfach den schieren Kampf, um halt irgendwie was zu erreichen. Das fand ich sehr interessant.
Die Intensität da unfassbar hoch.
Genau.
Ich hätte jetzt bei den roten Karten tatsächlich auf Dominic Kor getippt.
Hat auch 2 rote.
Ja, genau, der dann mit auch in der Statistik hochläuft. So viel mehr als 2 rote in einer Saison. Das sind dann ja, wenn es richtig dumm läuft, 6 Spiele, die du immer also aussetzt in Summe. drei Spiele pro rote Karte, das ist schon krass. Inklusive das Spiel, was du dann da rausgeflogen bist.
Logischerweise,
also eigentlich bist du bei 8 Spielen nicht richtig dabei gewesen. Ist schon krank. Philipp, aber wenn wir da auf Fair Play gucken, wollen wir vielleicht mal auf die schönere Seite gucken.
Ja.
Jetzt haben wir eine ganz lange Saison gesehen. Wer ist für dich, also was schwierig ist, da an dieser Mannschaft mit den blau-weißen Rauten vorbeizukommen, die beste, also der MVP, unabhängig eben von den Statistiken.
Ja, also wenn ich jetzt Harry Kane und Michael Olise ausklammer, was ich jetzt hiermit tue, ist mein MVP, und Kai, ich bin jetzt wieder clever unterwegs wie in der zweiten Bundesliga.
Ja.
Als Spieler ganz klar für mich Dennis Undav.
Ja,
das stimmt. Weil so ein Formhoch, gerade hinten raus mit 19 Butzen, das ist schon stark. Ne? Und auch als sozusagen wird ihm die Nominierung gesichert haben für die Weltmeisterschaft.
Definitiv, definitiv.
Hat, ich will nicht sagen, die Stuttgarter alleine in die Champions League geschossen, aber hatte einen riesengroßen Anteil daran, dass die Stuttgarter jetzt in der Champions League spielen. Deswegen mein MVP sozusagen Dennis Undav und natürlich der Sportdirektor von Hoffenheim.
Ja, gut, okay. Fair. Ja, ja, ich verstehe, ich merke schon, wo das hier hingeht, wo das hinführt. Also MVP definitiv im Sinne von Most Valuable ist es natürlich Harry Kane.
Klar.
Natürlich.
Ja.
Im Sinne von überraschend, dass diese Person da so hinkommt. Für Lennart Kahl war sicherlich der MVP Musialas Verletzung.
Ja.
Denn anders wäre Lennart Kahl heute nicht Nationalspieler, wäre Lennart Kahl heute nicht einer der teuersten Spieler auch der Welt.
Ja.
Vielleicht nicht heute, vielleicht wäre es morgen geworden, so, fair enough. Aber er hätte nicht die Chance bekommen, sich so zu zeigen. Und deswegen glaube ich, dass, also würde ich jetzt Most Valuable vielleicht im Sinne von, wo Potenzial noch mit am meisten ist, tatsächlich Lennart Kahl sagen. Also Harry Kane hätte ich jetzt gesagt und im zweiten Sinne wäre Lennart Kahl in den Sinn gekommen.
Ja.
Kein anderer Spieler aus der Bundesliga hat das. Also diese Leistungssteigerung so krass vollzogen wie Lennart Kahl. Nicht mal Michael Olise. Also der war schon gut, der hat dann die letzten 20% Pareto-mäßig noch geholt jetzt. Ja. Und auch den Biss und den Kampfesgeist. Es ist irre, wie dieser Typ Fußball spielt und welche mentale Stärke da auch hinter ist, zu sagen, und jetzt hören wir nicht auf, sondern jetzt schieße ich nochmal bei Real aufs Tor und treffe das Ding dann auch.
Mhm.
In der 89. Minute nicht zur Eckfahne, sondern aufs Tor.
Ja.
Bei Lennart Kahl sehe ich aber das Potenzial, und wenn der Knabe sich nächstes Jahr nicht verletzt oder jetzt eine gute WM spielt, hat er da großes Potenzial auf den Golden Boy Award.
Ja.
Beziehungsweise auf auch einen Stammplatz bei den Bayern, und dann ersetzt du vielleicht einfach, und da waren wir dann ja schon, Michael Olise einfach durch einen Lennart Kahl.
Ja, das sehe ich bei Bayern auf jeden Fall. Das
kann ich mir gut vorstellen. Ja. Insofern MVP in die Richtung definitiv mannigfaltig.
Ja, ich habe Lennart Kahl bei mir sozusagen als Juwel für die nächste Saison.
Ja, okay, das verstehe ich. Unbedingt
auf dem Zettel, bin ich, also so, ansonsten bin ich auch bei dir.
Philipp, wir reden über die großen Stars. Ich will noch einmal hervorheben, wer ist denn der beste Keeper in der ersten Fußball-Bundesliga? Und da gibt es eigentlich mehrere Antworten.
Ich würde gerade sagen, witzigerweise ist
während das in der zweiten Liga sehr viel schwerer war, ist es in der ersten sehr viel einfacher.
Witzigerweise ist eigentlich die Antwort der letzten 10 Jahre immer Manuel Neuer. Aber ich weiß gar nicht, hat er überhaupt so viel gespielt?
Weil Manuel Neuer nicht, nein.
Der war ja in and out, ne, sozusagen. Da haben wir ja bei Bayern, hat ja Urbich gespielt.
Genau so ist das.
Dann
Urbich und Neuer manchmal, ja.
Genau, und ich weiß nicht, hat Ulreich auch bis ein paar Minuten? Nee, ne? Aber
bei Ulreich weiß ich es nicht. Ich glaube, Ulreich war als Spielpartner von Urbich dabei.
Ja, wobei, bei Keeper muss ich ja sagen, gefällt mir eigentlich der Kobel eigentlich ganz geil.
Ja, der Gregor Kobel, ne?
Von Dortmund. Ist auf der Linie stark, aber du wirst mir wahrscheinlich gleich eine Statistik um die Ohren hauen.
Nee, ich brauche gar keine Statistik um die Ohren hauen, um dir zu sagen, dass nur einer davon in einem europäischen Finale stand. Dass nur, also oder auch die möchte dir auch nur sagen, dass nur einer davon dieses Jahr für mehr als 40 Millionen wahrscheinlich als Keeper über die über den Tresen geht.
Ja.
So, hoffentlich in die Premier League, sage ich dir. Es ist ja schon mehrere Interessenten dann dafür angemeldet. Ich glaube, es ist sogar schon vercheckt. Da müsste ich mich jetzt nochmal updaten selber, das weiß ich gerade nicht. Noah Atubulu, der nicht mit zur WM fährt, glaube ich.
Finde ich persönlich schade.
finde ich persönlich desaströs, die Entscheidung, weil du hast einen Spieler, der bei Freiburg international in der Europa League ein Finale halten sollte, das partiell auch getan hat, fair enough so, aber hat bis dahin eben eine sehr starke Saison gespielt, ist ein Rückhalt bei Freiburg schon seit Jahren, ist ein Eigengewächs dort, also kennt die Fußball-Bundesliga auch gut und das eben ja auch, hätte das jetzt auch einfach verdient, so im Gegenzug zu manch anderem Torhüter. Wenn man nach Leistung bewertet, kommt man an einem Atobolo nicht vorbei. Und einen zweiten, den ich auch mitlisten möchte, weil auch enorm im Potenzial gestiegen und auch im Marktwert dadurch, die Bremer sind ganz unten. Die haben viele Schüsse aufs Tor bekommen. Davon wurden einige gehalten von Mio Backhaus.
Genau.
Auch in den U-Mannschaften der deutschen Nationalmannschaft gewesen.
Ja.
Kann sich noch entscheiden für eine Nationalmannschaft.
Ja, wurde jetzt auch von den Freiburgern verpflichtet.
So.
Also das ist safe. Ne? Also die Freiburger bereiten sozusagen den Atobolo-Abgang schon vor. Haben jetzt Backhaus von Bremen geholt.
Wissen, dass da was passiert. Ne?
Also das ist klar, dass das passiert. Muss ich sagen, gutes Business von den Freiburgern.
Den zweitbesten Torhüter der Saison geholt quasi, ja.
Genau, geben den Besten ab, holen den Zweitbesten, also so machst du halt.
So genau, so funktioniert's und das machen sie auch klug, können sie auch, weil sie eben so erfolgreich sind international jetzt, die Gelder ja auch eingesammelt haben, also hört ja nicht nur dazu das Prestige, sondern auch the money.
Ja, natürlich.
Und deswegen Noah Atobolu für mich auf die 1 beim besten Keeper und Mio Backhaus Engel gefolgt auf die 2. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob, ich gehe da fest von aus, dass das die Keeper der Zukunft sind in der deutschen Nationalmannschaft.
Ja. Und jetzt nochmal schnell dazwischen geschoben, wir haben ja auch gesagt, bei der U21, warum schaffen die den Sprung nicht, sozusagen in die Weltspitze?
Genau.
Muss ich sagen, für Atobolu genau das Richtige, wenn er jetzt irgendwie in die Premier League oder ins Ausland geht, halt zu einem Verein, der dann noch einen Ticken höher spielt.
Ja.
Einfach dann auch, um dann im Training mit den ganzen Superstars zu spielen, wird sicherlich nochmal die Schippe drauflegen und dann nochmal ein, zwei Level steigen.
Das glaube ich.
Von daher auch. Schade für Freiburg, schade für die Bundesliga, aber ich glaube perspektivisch für die deutsche Nationalmannschaft sehr gut, weil da einer in den Startlöchern steht, der uns sicherlich in den nächsten Jahren international weiterhelfen wird.
Da gehe ich fest von aus. Philipp, wir reden noch über Enttäuschung und Überraschung.
Ich mache erstmal Überraschung, ist total einfach, ist für mich die TSG aus Hoffenheim.
Ja. Das ist gesetzt, definitiv gesetzt. Die Hoffenheimer haben diese Saison so viel mehr erreicht, als sie wahrscheinlich selber gedacht hätten. Insofern würden die sich wahrscheinlich selber als Überraschung mit auflisten.
Ja.
Genau, also absolut gute Leistung. So richtig viel mehr Überraschung. Bis auf dieses unfassbar gute Abschneiden der Bayern, hätte ich jetzt auch nicht.
Nee.
Sag ich dir ehrlich.
Nee, der Rest passt plus.
Der Rest sind in der Kategorie Enttäuschung eher anzusiedeln. Die größte Enttäuschung ist für mich Wolfsburg nicht, weil das war eben erwartbarer. Ist schon Frankfurt. Nicht mehr international dabei in der nächsten Saison. Unglaublich, vielleicht auch einfach unglaubliches Verletzungspech, aber in der Trainerwahl absolut ins Klo gegriffen.
Oh ja.
Wobei das in den letzten Jahren eigentlich immer ein Safe Game war.
Ja.
Also man erinnere sich an die Trainer von Frankfurt im Vorfeld.
Ja.
Ja, Champions League, Europa League Saisons und mit Oliver Glasner, der bei Crystal Palace jetzt gute Ergebnisse holt,
genau.
Da auch Pokale holt. Und dann holst du dir Albert Riera.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Also da hat man sich richtig vergriffen, aber auch mit Ansage ein Stück weit hatte ich das Gefühl. Also nicht so, dass man da, dass das so irgendwie genuin gepasst hätte. Hätte ich jetzt gedacht, jetzt wird Adi Hütter wieder gehandelt.
Ja, genau.
Ich bin schwer gespannt, wer es jetzt wird. Iraola, glaube ich.
Iraola hat beim Liverpool unterschrieben.
Bei Liverpool mittlerweile unterschrieben war, auch bei Leverkusen beziehungsweise bei Frankfurt unter in der Hoffnung, dass sie den bekommen. Insofern jetzt aus, wer ist noch dabei? Montpellier, glaube ich, ist noch der Trainer, der dort trainiert jetzt bei den Frankfurtern mit auf dem Schirm. Wir sind sehr gespannt, was da passiert.
Ja.
Ist aber auf jeden Fall eine Enttäuschung. Wer ist deine Enttäuschung?
Meine Enttäuschung war direkt für mich sofort klar, ist der BVB. Und zwar nicht wegen der Platzierung. Also die Platzierung passt. Ne? Klar, du bist Zweiter. Also wer hinter Bayern die Bundesliga anführt, ist alles in Ordnung. Problem für mich ist einfach, wir haben ja gerade festgestellt, die Liga ist so schlecht.
Ja.
Also es ist, im Moment haben wir eine Farmers League.
Ja, voll.
So, und du bist sozusagen als zweitbeste Mannschaft trotzdem so chancenlos gegen den FC Bayern. Das ist
schon krass.
Ne? Also das ist schon, also eigentlich müsstest du ja nur so 3-4 Punkte hinter den Bayern liegen.
Richtig, genau.
Und eigentlich auch, also vom Kader und vom Kaderwert her, müsstest du eigentlich auch die komplette Bundesliga auseinanderschießen.
Ja.
Und dann halt einfach dann sozusagen im Duell gegen Bayern halt einfach dann den kürzeren ziehen.
Genau, ne? Also, richtig. Müsstest knapp so verlieren, so wie Real gegen und Barcelona,
ja, genau,
und Atletico,
genau,
irgendwo so müsst, im Dreierpaket.
Also, ne? So ein Duell müsste es eigentlich geben in der Bundesliga, so,
ja,
wie Barca gegen Real.
Aber wir entwickeln uns so gerade wieder so in die...
Und Dortmund schafft es einfach nicht, da irgendwie konstant, ich meine, klar, Platz 2 ist super, von daher, wenn, ja, du die Punkte wegdenkst.
Aber es ist halt auch der erste Verlierer, ne?
Ah, also das ist einfach, dass Dortmund da nichts entgegenzusetzen hat. Das ist für mich eine Riesenenttäuschung gewesen.
Das verstehe ich, dass da gar keine große Ambition ist, auch auf den Ersten zu kommen, der Erste zu ziehen, ne? Ja. Philipp,
ja,
das waren die Erwartungen, Enttäuschungen, so ein bisschen an die erste Bundesliga.
Ja.
Wenn ich jetzt auf die nächste Saison gucken soll, auf wen gucke ich dann oder auf welchen Verein gucke ich dann? Wer wird nächste Saison für dich eine übergeordnete Rolle spielen aus den Ergebnissen dieser Saison?
Oh, das ist schwer. Also klar, ne, Bayern logischerweise wieder.
Ja.
Platz 2 wieder Dortmund. ich glaube, weil du gerade die über die Frankfurter referiert hast, ich glaube, die packen es wieder.
Ich würde es nämlich auch sagen, ich würde meine Überraschung nächste oder da, wo man den Fokus drauf haben sollte, ist auf, ja, die Frankfurter, wenn keine Verletzungspech ist, wenn, ja, der richtige Trainer mit dem richtigen Konzept da ist, ein, zwei Transfers gemacht wurden,
genau,
Nathaniel Brown die Millionen mitnimmst und wieder gut reinvestierst.
Genau.
Puh.
Und zweimal hintereinander ins Klo greifen sie, glaube ich, nicht bei den Trainern und die anderen Mannschaften ja auch durchwachsen. Ne?
Und also du hast nur eine Doppelbelastung mit dem DFB-Pokal und der,
genau,
Bundesliga, du hast kein internationales Geschäft, das kostet natürlich Geld,
ja,
das ist nicht günstig. Ich gehe aber fest davon aus, dass die Frankfurter das auch
genau
turnen. Deswegen. Und vielleicht sogar nächste Saison angreifen. Also Europapokal haben sie schon mal gewonnen.
Ja.
DFB-Pokal auch in der Regelmäßigkeit mal gewonnen.
Ja.
Meisterschaft ist schon ein bisschen her.
Jetzt
musst du halt mal konstant spielen.
Jetzt wirst du frech, aber
naja,
find ich gut.
Naja,
find ich gut.
Eben. Kann ja
also
sein.
Also wir halten fest, die Adler aus Frankfurt mit einem Turnaround in der nächsten Saison.
Genau, und dann wieder im Aufwind nach oben, um im Adlersprech zu bleiben. Ja, Philipp.
Ja.
Das war der nicht so kurze,
ja,
Ritt durch die erste und zweite Fußball-Bundesliga-Saison 22, 25, 26.
Wir machen das Geschichtsbuch zu.
Wir machen das Geschichtsbuch zu. Bevor wir es zumachen, eine Frage an dich.
Ja.
Wie ist jetzt so dein Gefühl nach dieser Fußballsaison in den Bundesligen? So vom Gefühl her.
Also vom Gefühl her würde ich sagen.
Wie war die Saison für dich?
Also erste Liga langweilig,
ja,
sage ich ganz ehrlich. Habe ich nicht so wirklich jetzt live verfolgt. Klar, so Ergebnisse und so guckst du natürlich immer und Berichterstattung müssen wir aus dienstlichen
Gründen
ja machen.
Genau.
Machen wir ja auch. Aber erste Liga wenig Excitement.
Ja.
So.
Erste Liga war ziemlich langweilig.
Ja. Zweite Liga auch kein Excitement von der Spielqualität.
Ja.
Aber zweite Liga ist halt dahingehend schon, ich sag mal, aufregend. Gut, ist jetzt
deutsch ja,
für Excitement, deswegen.
Klar.
Weil es halt spannend ist. Weil halt,
ja,
jeder Spieltag zählt.
Ja.
Weil halt jeder Spieltag halt einer oben wegziehen kann. Oder halt eben nicht.
Ja. Und
ne?
Weil
und
diese zweite Liga eben auch nicht nur so stark ist, sondern auch die Clubs so traditionsreich sind, dass du da tatsächlich,
ja,
auch spannende Verein dabei hast.
Ja, Stadien sind voll, Stimmung ist gut.
Genau, wenn es FC Plastik ist, dann ist es uninteressant,
ja,
aber dadurch, dass das eben Traditionsvereine sind und nicht ohne Grund verkauft Hannover 96 achtmal in Heimspielen diese Saison voll aus. Bei 17 Heimspielen, ne,
ja,
kann man sich ja ausrechnen, denn die Hälfte da eben von ausverkauft ist auch lange her, dass das so war. Und da muss man ja auch dazu sagen, viele gute Vereine, hochklassige Vereine, wenn Schalke kommt, ist ausverkauft, das ist klar.
Ja.
Aber eben auch bei kleineren Teams ausverkauft. Insofern, da geb ich dir vollkommen recht.
Ja, ja, genau. Also zweite Liga bleibt der ersten wieder überlegen.
Ja.
Und damit entlassen wir euch.
Genau. in Feierabend, in den Arbeitstag, wo auch immer ihr uns gehört habt, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg nach Hause, auf dem Klo, unter der Dusche, im Stadion, da wo man eben Phrasensport so hört. Die Saison 25-26 machen wir eine Schleife dran, einen Haken dran und wie eben schon häufiger mal durchgeschimmert, geht es jetzt hier, Ende mit dieser Sonderfolge, weiter mit einer anderen Sonderfolge, Philipp.
Ja.
Wir ziehen uns unser WM-Party-Hütchen auf und streifen die Bundesliga-Trainingsjacke ab und begeben uns auf über den großen Teich auf den Kontinent, der in den nächsten 4 Wochen, ne?
Ich glaube, es sind sogar 5.
Länger, ne?
Ich glaube, es sind sogar 5 dieses Mal,
ja, ein langes Turnier in den nächsten 5 Wochen Heimat des Weltfußballs sein wird.
Ja.
Dazu hört ihr allerdings mehr in der Sonderfolge zur WM. Für hier und heute bedanke ich mich bei dir, Philipp,
gerne.
Für deine rege Beteiligung und Teilnahme. Du wirst
Dank.
Sicherlich bei mir im Podcast wirst du eine 2+ bekommen, weil du hast dich doch rege beteiligt. Nach Luft nach oben ist immer.
Ah ja, wunderbar.
Ne? Für und nächstes Semester dann
genau,
zu mehr Anstrengung.
Genau, für die nächste Saison verabschiede ich mich natürlich auch, Kai. Ich danke mich natürlich auch bei dir für deine rege Beteiligung. Ich gebe dir wie immer eine 1+.
Das ist sehr lieb von dir, Philipp.
Könnte mir keinen besseren Partner wünschen.
Oh.
Genau, und das Schöne am Fußball ist, er hört einfach nie auf.
Es hört niemals auf.
Und deswegen sage ich Tschüss, Ciao und wir hören uns in der nächsten Folge.
Adieu.
Roberto Baggio führte Italien 1994 fast im Alleingang ins WM-Finale. Und dann kam ausgerechnet im Endspiel, im entscheidenden Elfmeterschießen, dieser eine Moment. Der lange Anlauf und der Ball hoch über das brasilianische Tor, der die Seleção zum Weltmeister machte. Aber Roberto Baggio wurde trotzdem nicht zu Italiens Sündenbock, sondern blieb der Held. Warum ausgerechnet sein größter Schmerz ihn zur WM-Legende machte, jetzt bei den 100 Fußballlegenden der Sonderstaffel, die WM-Legenden, überall, wo es Podcasts gibt.